in dem Moment, wo ein Thema einen Buzzword bekommt, bekommt es so gesehen einen Namen. Und um als Thema zu trenden, ist ein Name das Erste, was es bekommt. Es ist so ähnlich wie bei einem Kind, was auf die Welt kommt. Das Erste, was es bekommt, ist ein Name. Und so ähnlich ist es auch mit Themen, wenn die neu entstehen. Denn mit dem Namen dreht sich das Thema in ein Narrativ. Und erst wenn das Thema zu einem Narrativ wird, ist es in der Lage zu trenden.
Das sagt Zukunftsforscher Oliver Heiden. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Wie entsteht eigentlich ein Trend, der das Potenzial besitzt, eine Branche tiefgreifend zu verändern? Der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Harry Igor Ansoff setzte schon Mitte der 70er Jahre auf das Aufspüren schwacher Signale im betreffenden Umfeld einzelner Branchen. Diese First Signals gäben in Kombination mit weiteren Variablen Hinweise auf künftige Entwicklungen. Ansoffs Grundidee der First Signals nutzen bis heute Zukunftsforscher, zum Beispiel Andreas Steinle und Oliver Heiden. Sie spüren damit Trends und Themen der Zukunft auf und ziehen Schlüsse für die Wirtschaft mit dem Ziel, natürlich Unternehmen dabei zu unterstützen, Trends frühzeitig zu erkennen und die richtigen Strategien zu entwickeln, um so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu generieren. Aber wie genau machen Sie das eigentlich? Wo suchen Sie nach den ersten schwachen Signalen und auf welche Analysetools setzen Sie? Das erklären Sie uns in diesem Podcast am Beispiel des Trends Neobrokerism, der das Geschäft an der Börse nachhaltig verändern könnte. Gemeint sind hier Apps wie Robinhood oder Trade Republic, bei denen Anleger spielend leicht und kostengünstig Aktien kaufen und verkaufen können. Ja, hallo, Andreas Steinle, Oliver Heiden, herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, dass ihr heute unsere Gäste seid.
Hallo.
Dankeschön für die Einladung, hallo.
Ja, gerne. Ihr seid ja beide eng verbunden mit dem Zukunftsinstitut von Matthias Hawks und blickt sozusagen auf die Trends von morgen. Mögt ihr einmal uns erklären, wie ihr da verpartnert seid und wer im Team welche Aufgabe übernimmt? Andreas, vielleicht du zuerst?
Sehr gerne. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zukunftsinstitut Workshop. Das ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt, das sich zum Ziel gesetzt hat, aus Trends Innovationen zu machen. Wir nutzen sozusagen die Erkenntnisse der Trend- und Zukunftsforschung, um Organisationen zu beraten, wie sie sich besser auf die Zukunft ausrichten und das ganz konkret in neue Produkt- oder Service-Innovationen umsetzen. Und verbunden sind wir mit Press Relations darüber, dass wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven Trendentwicklung aufspüren. Und wie das bei Press Relations passiert, das kann am besten der Oliver erzählen.
Ja, herzlich willkommen nochmal, vielen Dank. Und ja, mein Name ist Oliver Heiden. Ich bin sozusagen Chefstratege bei Press Relations. Das ist ein Medienanalyst, ein Mediendienstleister, ein Medienbeobachter. Und wir kommen sozusagen von der Medienseite aus. Das heißt, wir gucken, was wird medial an neuen Themen und neuen Trends gespielt. Und wir haben halt eine Methode entwickelt für Signals, heißt die, die an einer besonders frühen Stelle natürlich idealerweise aufsetzen oder ansetzen soll, um eben neue Themen und Trends zu erkennen.
Mhm. Ihr beratet ja auch große Unternehmen. Wer waren denn da zuletzt eure Kunden? Andreas, vielleicht magst du mal erzählen.
Das sind aus verschiedensten Branchen Kunden. Das ist beispielsweise ein mittelständisches Lebensmittelunternehmen, aber es ist auch eine Großbank dabei. Es ist ein Technologiekonzern. Also wir sind nicht branchenspezialisiert und genau das zeichnet uns ein Stück weit auch aus, weil wir natürlich Trends in Organisationen hineinbringen können, wo sie selber blinde Flecken haben. Dadurch, dass wir sehr branchenübergreifend arbeiten, kriegen wir am ehesten mit, was links und rechts der verschiedensten Branchen gerade passiert.
Uns interessieren heute vor allem eure Recherchemethoden. Ihr entdeckt ja Zukunftstrends. Oliver, du sagtest es eben schon anhand dieser First Signals. Das ist ja ein Ansatz, der wurde ja schon in den 70er Jahren entwickelt von dem Mathematiker Harry Igor Ansoff. Wie kam der denn auf diesen Ansatz und warum ist der heute immer noch aktuell?
ich weiß nicht, wie er drauf kam tatsächlich, aber wir haben den sozusagen zum Anlass genommen, um zu überlegen, wie wir eigentlich Themen, neue Themen zum frühestmöglichen Zeitpunkt finden können. Und der zentrale Punkt bei Answer Fire, nach auftretenden Diskontinuitäten zu suchen, das ist das Entscheidende. Das heißt, das Rauschen wird unterbrochen durch irgendwas. Das normale Geschäft, das normale auch wegen mir das Medienrauschen, wird durch irgendeine Besonderheit unterbrochen. Ein Trendverlauf knickt ab nach oben oder nach unten. Oder es entsteht ein neuer Begriff. All diese Dinge sind eben Diskontinuitäten im Sinne Unsoffs. Und das haben wir uns versucht zu eigen zu machen mit unserer Physicness-Methode, indem wir neue Themen aufspüren in dem Moment, wo sie Buzzwords bekommen. Und der Punkt daran ist, in dem Moment, wo ein Thema ein Buzzword bekommt, bekommt es so gesehen einen Namen. Und um als Thema zu trenden, ist ein Name das Erste, was es bekommt. Es ist so ähnlich wie bei einem Kind, was auf die Welt kommt. Das Erste, was es bekommt, ist ein Name. Und so ähnlich ist es auch mit Themen, wenn die neu entstehen. Denn mit dem Namen dreht sich das Thema in ein Narrativ. Und erst wenn das Thema zu einem Narrativ wird, ist es in der Lage zu trenden. Und das ist der Punkt. Und das Buzzword, was auf ein Thema draufgefropft wird, sowas wie Industrie 4.0 beispielsweise, eines der populärsten wahrscheinlich, das dreht das Ganze eben in dieses Narrativ. Und dann ist es in der Lage zu trenden. Und es ist vor allem auch in der Lage, andere Stakeholder, andere ja, Echoräume, sagt man heute, zu erreichen. Und genau das ist der Punkt. Ein Thema muss seinen Expertinnenraum verlassen, aus dem es ursprünglich stammt, um wirklich zu einem Trend zu werden. Und der Moment, in dem es das tut, das ist eben genau das Weak Signal nach Unsoff, diese Diskontinuität, die man dann spürt und wo wir dann an der Stelle sind. Und das Buzzword selbst ist meistens die Diskontinuität, dass plötzlich so ein Begriff da ist. Vorher hat man von irgendwas gesprochen, plötzlich nennt man das Ganze Industrie 4.0 und zack.
Oliver, bei diesen Begriffen, First Signals, Buzzwords, da stellt sich bei mir die Frage, wo sucht ihr denn nach diesen schwachen Signalen oder nach diesem Buzzword? Wie findet man die? Was sind eure Quellen?
Ist eine gute Frage. Auch hier, ich hatte ja eben schon von Echoräumen gesprochen. Also wir konkurrieren natürlich beim Finden neuer Themen und Trends nicht mit IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen auf der Ebene der extremen ExpertInnen. Das heißt, wir können auch nicht, wie das manche machen, sämtliche Patentanmeldungen der Welt scannen oder sämtliche Fachzeitungen der Welt, weil wenn wir das tun würden, würden wir nur ein riesiges Rauschen von Tausenden oder sogar möglicherweise Millionen neuen Themen finden, von denen man aber nicht weiß, welches von denen eben trendet, solange es eben in dem Echoraum der SuperexpertInnen drin bleibt. Also müssen wir uns oder haben wir uns eine Methode überlegt, wie wir genau an dem Scharnier stehen, wo ein neues Thema eben diesen Echoraum verlässt und in den größeren Echoraum der KonsumentInnen und EntscheiderInnen hineinhüpft. Und das sind tatsächlich immer noch die großen internationalen Leitmedien, Economist, New York Times, Financial Times, in Deutschland die Zeit, das Handelsblatt, FAZ, Süddeutsche und Bloomberg Business Week in den USA, aber eben auch die Hauspost der Silicon Valley Elite, die Wired beispielsweise oder Harvard Business Review. Und das sind tatsächlich die Magazine und die Zeitungen mit einer kraftvollen Redaktion, die in der Lage ist, ein Thema für sein Potenzial das Potenzial eines Themas zu erkennen und es entsprechend dann so aufzubereiten, also einmal aus diesem Echoraum der Wissenschaften rauszuholen und dann so aufzubereiten, dass eben EntscheiderInnen und KonsumentInnen in der Lage sind zu verstehen, was für eine Tragweite das Thema hat. Und deswegen schauen wir tatsächlich ein bisschen oldschool, gebe ich zu, aber eben sehr zielführend immer noch in eben diese Top-Medien rein, um zu gucken, wo, in welchen Artikeln tauchen sozusagen neue Themen, neue Buzzwords auf?
Wollen wir das mal einmal konkret machen an einem Thema? Ich will einmal mit euch beiden auf die Finanzindustrie blicken, besonders auf die Börsen. Die haben ja ziemlich turbulente Zeiten hinter sich oder sie sind immer noch turbulent, die Zeiten in der Corona-Zeit. Ihr habt ja anhand der First Signals schon vor Monaten erkannt, dass diese Neo-Broker-Apps das Geschäft mit Aktien nachhaltig verändern werden. Für alle Hörer, die das nicht kennen, Neo-Broker-Apps, dabei handelt es sich um Trade Republic, das ist eine App, und um Robinhood, da kann man relativ günstig und einfach Aktien kaufen und verkaufen. Welche ersten Signale haben das denn angedeutet, diesen Trend?
Tatsächlich war das in dem Fall auch ein Buzzword, nämlich eben Neo-Broker, was uns darauf hat aufmerksam werden lassen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Medium es war. Ich glaube, es war sogar die Wired und es war im August letzten Jahres, wo wir eben in einem Artikel darauf aufmerksam geworden sind und eben an dem Begriff Neobroker hängen geblieben sind und uns gedacht haben, also an unsere AnalystInnen sich gedacht haben, okay, was ist das? Das klingt interessant. Und da haben wir den Artikel halt durchgelesen und festgestellt, okay, das ist eine neue Plattformökonomie. Das hat eine riesige oder kann eine riesige Tragweite haben, weil das ein völlig neues Prinzip von Aktienhandel darstellt und weil es eine Generation anspricht, die bisher an der Stelle noch überhaupt nicht aktiv war und interessiert war.
Ist der Neobroker, war das jetzt das Buzzword oder waren das die schwachen Signale? Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen konkreter werden.
Ja, das schwache Signal war tatsächlich das Buzzword Neobroker, weil er eben dieser Begriff erstmalig in so einem Rahmen aufgetaucht und dann auch das Phänomen erläutert wurde. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einfach jedes Buzzword aufnehmen, nur weil es eben da ist. Natürlich, wenn wir dann erstmal auf dieses Weak Signal stoßen, dann müssen wir nochmal gucken und auch als Analysten mit unseren vielen Jahren Erfahrungen eben im Themenmarkt schauen, ist das ein Thema, was eine Tragweite hat? Und dann tauchen da eben Sachen auf, wie beispielsweise der Economist, der davon spricht, dass das Ganze ein Schock für die Trading-Welt sein wird. Da tauchen dann Zitate auf vom Weltwirtschaftsforum, das schon 2015 davon gesprochen hat, dass das quasi die größte Bedrohung, also diese Trading-Apps, die größte Bedrohung für die traditionellen Praktiken der Vermögensverwaltungsindustrie darstellt. So, und wenn man das dann auch noch liest, dann wird einem halt klar, das Potenzial ist gewaltig, wir müssen es aufnehmen.
Und was wir dann zum Beispiel machen, ist eine Einordnung in die größeren Entwicklungen, also in den Kontext von Megatrends. Und da sehen wir natürlich, dass Neobrokerage in einen Megatrend wie Konnektivität eingebettet ist, in einen Megatrend wie Individualisierung. Also dass Menschen sehr viel autonomer, individueller auch in Finanzgeschichten tätig sein wollen. Dies über simple, einfach zu bedienende Apps tun. Das ist natürlich eine Entwicklung, die in anderen Märkten auch schon stattgefunden hat. Und von daher ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann es auch die Finanzbranche revolutioniert, die in diesen Dingen immer noch sehr konservativ gewesen ist, natürlich auch durch regulatorische Vorgaben. Aber dass der Bann dort brechen wird, das war relativ früh dann auch absehbar.
Da stellt sich bei mir gleich die Frage, warum erst jetzt? Also Apps gibt es ja im Prinzip schon länger. Warum konnten sie im Finanzmarkt jetzt erst oder an der Börse jetzt erst das Potenzial entwickeln, das Geschäft mit Aktien zu verändern?
Es hat natürlich viel mit unserer ökonomischen Situation zu tun, dass wir Negativzinsen haben, die positiver als Verwahrgeld ausgedrückt werden. Aber im Effekt ist es schwierig geworden, mit seinem Geld heutzutage gute Anlagemöglichkeiten zu finden. Und das hat natürlich viel mehr Menschen auf die Aktienmärkte und auf Aktieninvestments gelenkt. Wenn das Interesse schon mal da ist, liegt es nahe, diese Nachfrage auch durch neue Tools, durch Angebote zu begegnen, die von den Menschen leicht zu bedienen sind. Und so kamen verschiedene Entwicklungen eben zusammen, die jetzt diese Entwicklung zum Ausbruch gebracht haben.
Man hat ja auch im Freundeskreis gesehen, dass plötzlich Menschen diese App sich downgeloadet haben und es relativ leicht war, in relativ kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, wenn man ein bisschen den Markt beobachtet hat, ne?
Sicherlich auch ein Punkt oder eine Rolle gespielt hat Corona. Und das ist ein Langeweile-Faktor, der da eine Rolle gespielt hat. Und diese Apps gibt es ja nur schon ein bisschen länger, aber so diese richtige Explosion, die ist ja halt im Herbst vergangenen Jahres passiert. Und wenn wir da mal überlegen, wo wir da gesteckt haben, Corona-mäßig, und ja nicht nur wir, sondern die ganze Welt, dann wird einem relativ schnell klar, warum, oder zumindest gibt es da eine gewisse Koinzidenz. Man soll ja immer aufpassen, Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln, aber ich glaube, in dem Fall gibt es da schon einen Zusammenhang, ne?
Ihr habt gerade das Thema Plattformen und Social Media schon angerissen. Ich wollte euch noch mal fragen, welche Rolle spielen denn in diesem ganzen Megatrend, der sich da gerade entwickelt und abzubilden scheint, welche Rolle spielen solche neuen Technologien, also wie Plattformen dabei oder auch Social Media?
Social Media spielt eine gigantische Rolle, weil Social Media im Grunde Motoren für Narrative sind, also für Stories, für Erzählungen, die die Menschen gerade fesseln. Und auf Social Media werden solche Narrative natürlich sehr viel schneller weiterverbreitet, sehr viel schneller angeheizt. Und wenn wir heute auf Finanzmarktentwicklung schauen, dann sehen wir, dass gerade Börsenwerte extrem von Narrativen getrieben sind. Anders wäre es nicht zu erklären, dass Tesla so eine gigantische Bewertung hat, eine höhere als die größten Autokonzerne, obwohl diese viel mehr Autos verkaufen und sehr viel profitabler arbeiten. Und das zeigt die Macht von Narrativen. Jemand, der das sehr schön nachgewiesen hat, auch historisch, ist Robert Shiller, Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, Nobelpreisträger, der zuletzt mit seinem Buch Narrative Economics genau diese Zusammenhänge dargestellt hat und auch aufgezeigt hat, dass durch Social Media Narrative heute als treibende Faktoren unserer Wirtschaft die größte Bedeutung haben.
Ich würde dem noch einen zweiten Aspekt hinzufügen wollen, der auch von einer psychologischen Ecke herkommt. Der nennt sich Captology. Und der Begriff, es ist im Grunde genommen auch ein Buzzword, stammt vom Stanford-Psychologen B.J. Fogg. Der ist Autor des Bestsellers Persuasive Technology. Einer der Schüler Foggs übrigens war Instagram-Gründer oder Mitgründer Mike Krieger. Und damit ist eigentlich auch schon so die Stoßrichtung gezeigt. Weil Captology ausgesprochen heißt es Computer-Aided Persuasive Technology, basiert auf psychologischer Konditionierung durch variable Belohnung. Und so funktioniert im Grunde genommen neben Instagram auch jede andere App, sage ich mal, die mit Gamification-Aspekten daherkommt und eben irgendeine Form von Belohnungsaspekten beinhaltet. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz entscheidender Faktor, dass die durch Games geprägte junge Generation, die Millennials, die Generation Z, eben auch so sehr auf solche Apps anspringen. Und für viele ist das ja der erste Kontakt mit der Finanzwelt überhaupt.
Mir fällt da dieses Phänomen rund um GameStop ein, wo sich ja Fans von diesem Spielehersteller auf Reddit verabredet haben, um die Aktienkurse wieder in die Höhe zu treiben und damit fast einen Hedgefonds zu Fall gebracht haben. Werden wir solche Phänomene öfter noch erleben an der Börse?
Also tatsächlich, das ist nicht so ganz stark medial gespielt worden wie die GameStop-Aktie. Aber was ich wesentlich sensationeller fand, war, was etwas später mit Volkswagen passiert ist. Also vorher haben sich die Neobroker ja quasi nur verabredet, um, ich sag mal, Nischengewächse und Orchideen unter den Aktien in irgendeiner Form hoch oder runter zu treiben. Aber tatsächlich ist im ersten Quartal 2021 auch VW, man kann nicht sagen Opfer dieser Neobroker geworden, sondern eher Profiteur. Denn tatsächlich haben die sich auf der Plattform, auf der am meisten auch untereinander sich ausgetauscht wird, nämlich Reddit, haben sich zahllose Neobroker innen darüber verständigt, dass VW der einzige ernstzunehmende Konkurrent von Tesla bei Elektromobilität ist. Und was dann wiederum dazu geführt hat, dass sich eben all diese Neobroker innen dazu verabredet haben, in die VW-Aktie zu investieren. Und siehe da, die ist tatsächlich von, ich glaube, 210 Euro auf bis zu 270 Euro in einem sehr kurzen Zeitraum gestiegen. Und das sind ja viele, viele Milliarden an Börsenwert, die das Unternehmen da dazu gewonnen hat. Also man sieht, dieser Neobroker-Trend ist einer, der eben jetzt auch DAX-Konzerne erreichen kann.
Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal einmal nachfragen, dieser Ansatz von Ansoff aus den 70er Jahren, den habt ihr ja weiterentwickelt. Und ich frage mich, wie messt ihr diese ganzen Daten und diese Analysen, die ihr macht, diese Informationen, die ihr zusammenfügt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie filtert ihr das? Wie berechnet ihr das? Habt ihr denn eine KI oder habt ihr Tabellen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
KI haben wir insofern, als dass wir natürlich selbst mit Crawlern die entsprechenden Suchbegriffe losschicken, um das Thema dann auch vernünftig zu erfassen. Meistens ist es so, dass dann zu Neobroker beispielsweise, das bleibt dann nicht bei dem einen Begriff, sondern das wird dann eben ein größeres Thema und dann gibt es eben auch eine ganze Reihe Begriffe mehr. Ich habe eben Industrie 4.0 gesagt. Wenn man das Thema abfragen will, muss man zum Beispiel immer auch IoT eingeben und dann noch verschiedenste Synonyme und Sprachweisen und so weiter und so fort. Und dafür braucht es natürlich Technik. Das ist ganz klar. Und die setzen wir dann auch ein. Was das Messen selber angeht, da sind wir wieder bei Ansoff, der ja sagte, Diskontinuitäten beziehungsweise der empfahl, darauf zu achten, wenn etwas aus einer bestimmten Standardrange ausbricht. Und das ist halt das, was wir messen. Wir gucken halt, inwiefern der Begriff sozusagen in seiner Range bleibt, die er schon eine Weile lang hat. Oder ob es eben plötzlich eben auch wieder Weak Signals bei der Messung, beim Tracking gibt, wo man davon ausgehen kann, da passiert demnächst was. Was aber ein viel wichtiger Indikator ist, haben wir festgestellt in unseren Untersuchungen, sind, wer oder welches Unternehmen oder welche Organisationen, welche PolitikerInnen mit dem Thema verbunden werden, die als entscheidende Trigger gelten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, 2015 war das. Da haben Google und Apple fast zeitgleich angekündigt, in autonom fahrende Autos zu investieren. Vorher war das Thema autonomes Fahren, ich sag mal, eher eher so ein Nerd-Thema, was eher in Ingenieursseiten besprochen wurde. Und die Medienresonanz in den großen Zeitungen übers Jahr, das waren vielleicht ein paar Artikel. Und mit Google und Apple in Verbindung ist das Thema dann explodiert. Und sowas geht halt auch granularer. Man kann tatsächlich feststellen, je wichtiger eine Person oder eine Organisation, ein Unternehmen oder irgendetwas ist, was in Verbindung mit dem neuen Thema in Beiträgen auftaucht, dann ist das eben auch ein Big Signal, was es zulässt, dann eben einen Trend nach oben zu extrapolieren, je wichtiger eben die entsprechenden Unternehmen oder Personen sind, die sich in Verbindung mit diesem Thema äußern. Und das ist das, was wir KI unterstützt, mit Text Mining, mit Topic Modeling analysieren und dann eben auch eine Art Trendfrühindikator daraus schaffen können. Also bei autonomen Fahren beispielsweise, klar, wenn Google und Apple sich äußern, dann ist es offensichtlich, dann ist quasi das Trendkind schon in den Brunnen gefallen, weil das daneben offensichtlich ist. Aber mit dieser Methode können wir eben schon vorher ansetzen und schon vorher merken, wenn vielleicht ein etwas kleineres, aber eben nicht ganz unwichtiges Unternehmen sich dazu geäußert hat oder eben ein wichtiger Experte oder ein wichtiger Politiker sich dazu geäußert haben. Und dann gibt das die ersten Ausschläge, die uns eben dann diese Frühindikation erlauben.
Was man ganz klar sagen muss, ohne smarte Algorithmen wären diese Weak Signals-Analysen nicht möglich. Und was Igor Ansov in den 70er Jahren skizziert hatte, war im Grunde nur eine Vision. Also er hat gesagt, Unternehmen brauchen in Zeiten, die von stärkerem Wandel geprägt sind, ein besseres Frühwarnsystem. Und dafür müssen sie jegliche Außenfeldinformation aufnehmen, um eine strategische Planung vorzunehmen. Aber wie das gelingen kann, also wie eine Organisation all diese Außenfeldinformationen verarbeitet, das hat er offen gelassen. Und es gab damals noch keine richtige Antwort dafür. Außer ein Stab von Menschen setzt sich hin, durchforstet Zeitschriften, bringt es an die richtigen Personen und diskutiert drüber. Aber es war natürlich extrem fehleranfällig und es fehlte absolut diese Systematik. Und jetzt können wir eben über Informationsanalysen und smarte Algorithmen diese Datenflut überhaupt erst auswerten. Und von daher sind wir im Bereich der strategischen Früherkennung wirklich einen riesigen Schritt weitergekommen.
Ja, schade, dass er nicht mehr lebt, ne? Dann können wir ihn jetzt mal fragen, was er von den neuen Trading-Apps hält. Kommen wir nochmal zurück zu Robinhood und zu Trade Republic. Ich glaube, Trade Republic wird ja in Deutschland mehr genutzt als Robinhood. Es gibt ja auch viele kritische Artikel. Wir hatten einen Zeitartikel aus unserem Ressort Wirtschaft. Da wurde angemahnt, dass ja viele junge Anleger Gefahr laufen, ihr Geld zu verzocken, um es jetzt mal ganz schonungslos zu formulieren. Wie können denn da Institutionen, etablierte Institutionen wie die Sparkasse mit ihren Angeboten punkten?
Also das ist nicht ganz einfach. Ich sag mal so, ich versuch's mal mit einem Vergleich. Man stellt sich vor, es gibt sowas wie seriöse Casinos. Das wären dann die etablierten Finanzdienstleister. Und dann würde nebenan eine Spielhölle aufmachen mit Tipico, Schriftzug und Shisha-Bar und allem drum und dran. Und die Leute würden da reinrennen wie blöde, weil es einfach niederschwellig ist, weil es günstig ist, weil es irgendwie bunter ist. Und man da auch in Turnschuhen rein kann, sage ich mal so, ja. So ähnlich ist dann eben Robin Hood zu verstehen. Sondern gucken Sie als seriöser Casino-Anbieter also rüber und dann haben Sie in der Regel immer drei, man sagt als Berater immer drei Optionen. Man kann es kopieren, das ist meistens die schlechteste aller Varianten. Man kann sich überlegen, was sind eigentlich meine Stärken, die dazu führen, dass immer noch Leute ganz bewusst zu mir kommen und ganz bewusst diese neue Spielhölle meiden. Ja, oder, und das ist das Schwierigste, man erfindet etwas komplett Neues, was weder das eine noch das andere ist. Natürlich Bezug zu seinem Geschäft muss es haben, aber es darf eben weder die Tipico-Spielhölle repräsentieren, noch mein altes, seriöses Casino. Und diese drei Varianten, die haben sie immer in jedem Bereich. Aber das ist eben die strategische Frage, die sich aktuell angesichts dieser Trading-Apps jedes etablierte Finanzunternehmen tatsächlich stellen muss. Welchen dieser drei Wege gehe ich? Und es kann eben nicht sein, dass es so bleibt, wie es ist. Also der vierte Weg, nämlich alles zu lassen, ist keine Option.
Es gibt auf jeden Fall noch guten Tätigkeitsbedarf, auch für die Sparkassen und andere Bankinstitute. Nämlich der liegt darin, die Menschen in Finanzdingen richtig schlau zu machen. Weil in der Tat die Gefahren, sein Geld zu verzocken, sind heute sehr groß geworden. Gerade weil es so einfach ist, über eine App sehr schnell Geld zu investieren. Und das muss man den Leuten klar sagen. Ihr könnt das gerne machen, wenn ihr zu viel Spielgeld habt, tut das, dann tummelt euch dort, macht eure Erfahrung, aber Das sollte, wie gesagt, auch ein Spielfeld sein. Und ich glaube, für die meisten ist es wichtig, mit dem Hauptteil ihres Geldes einen sicheren Hafen zu haben. Und finanzielle Bildung wird immer wichtiger, weil wir natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, individuell Geldanlage zu tun. Aber dafür muss ich schlau sein. Dafür muss mich einer richtig schlau machen. Und dadurch, dass viele andere rein automatisiert über Apps funktionieren, haben hier Institute mit einem hohen beraterischen Ansatz auf jeden Fall ihre Berechtigung und ihre wichtige Funktion.
Wobei diese Spiele-Apps ja auch dazu führen, dass man sich erst mit den Finanzthemen auseinandersetzt. Ne? Das kann natürlich auch ein Anreiz sein. Ich muss jetzt noch mal einmal eine kleine Lanze für die Sparkassen brechen. Die haben ja schon sehr früh Apps auch für Kunden entwickelt und die sind auch wirklich gut bewertet. Also zum Beispiel bei der Stiftung Warentest bekommen sie regelmäßig sehr gute Noten. Und es gibt ja auch diese Invest-App. Da können Kunden ja sehr sicher und solide Aktien kaufen. Und diese Seriosität spielt ja im Bankgeschäft eine große Rolle, gerade für die älteren Anleger. Was können denn jetzt die Entwickler der S-App, ihr beratet ja oft Unternehmen, wenn ihr so Megatrends erkennt, was können Entwickler der S-App von Produkten wie Robinhood oder Trade Republic denn trotzdem lernen?
Die Niederschwelligkeit, das ist ein entscheidender Punkt. Der niederschwellige Einstieg, dass es so einfach wie möglich ist und dass es dann dazu auch noch Spaß macht, sprich der spielerische Effekt, also Gamification. Für den Fall habe ich nochmal ein Zitat des Stanford-Psychologen BJ Fogg, der sagte, damit eine Handlung eingeleitet werden kann, muss Tun einfacher sein als Denken. Und das ist genau der entscheidende Punkt, der eben auch diese Apps zum Erfolg führt. Der spielerische Spaßeffekt ist schneller da als das Nachdenken über die Investmententscheidung oder auch nur über das Benutzen der App. Wenn man sich Instagram zum ersten Mal runterlädt, dann braucht man ein paar Minuten, um sofort den Effekt zu spüren. Und das darf auch nicht länger dauern. Weil wenn es länger dauert, hat man keine Lust mehr und lässt es liegen. Das ist quasi inzwischen Standardprogramm jeder UX, dass der Mensch eben genau eben diesem entsprechenden Zitat zufolge, das Tun muss einfacher sein als das Denken. Das ist einfach der Punkt. Das klingt ein bisschen gemein, aber tatsächlich funktionieren Menschen einfach so. Und das muss einfach jede digitale Anwendung berücksichtigen, wenn sie Erfolg haben will.
Ein anderer Aspekt, den die Sparkassen sicherlich auch von diesen neuen Erscheinungsformen lernen können, ist die Bedeutung der Community. Also um diese Apps herum gibt es immer auch Diskussionsforen, Plattformen, wo die Menschen sich austauschen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Peer-to-Peer-Kommunikation. Und das ist sicherlich etwas, was nicht zu unterschätzen ist, dass die Menschen sich dort aufgehoben fühlen, weil sie unter ihresgleichen miteinander sprechen und sich austauschen.
Jetzt sind das ja diese Megatrends, die meist aufgrund der Digitalisierung zustande kommen. Welchen analogen Trend sagt ihr denn für die Zukunft voraus? Andreas, du nanntest es eben schon, dass die Banken halt wieder mehr in die Beratung gehen sollen, ihre Kunden mehr finanziell schulen sollten oder könnten. Wird der Bankberater künftig wieder wichtiger?
Ich denke schon, dass er wichtiger wird. Wir haben jetzt viele Zeit damit verbracht, Dinge zu automatisieren und haben dabei häufig auch das persönliche Gespräch automatisiert, wo es aber nötig gewesen wäre. Also wenn der Bankberater viel mehr in die Lebensberatung, Lebensbegleitung hineingeht, der einfach das große Ganze sieht, das Bigger Picture, was einen Menschen und seine Bedürfnisse ausmacht, dann spielt er hier eine ganz große Rolle. Und ich denke, man kann es ein Stück weit vergleichen auch mit dem, was gerade in der Medizin passiert. Wir haben künstliche Intelligenz, die sehr viel besser irgendwelche Röntgenaufnahmen auswertet und darauf Tumore erkennen kann, als es ein Mensch erkennen kann. Aber was dann, wenn dieser Befund da ist, was der Mensch dann damit macht, wie er am besten in Therapie geht, was für ihn überhaupt die beste Therapie ist, was er mit seinem Leben anfängt, das kann keine künstliche Intelligenz beantworten. Künstliche Intelligenz kann immer ganz gut Antworten liefern, aber es kann nicht die entscheidenden Fragen stellen. Und das ist vielleicht auch das, was für den Bankberater in der Zukunft seinen Job ausmacht, die richtigen Fragen zu stellen.
Ich glaube, was für mich ein wichtiger Aspekt ist, ist eine Form von Eindeutigkeit und zwar eine eindeutige Positionierung. Man sieht es an vielen anderen Bereichen, dass sich die Welt polarisiert. In manchen Bereichen ist es nicht so gut, in anderen ist es vor allem interessant. Ich nehme mal als Beispiel die Musikindustrie, beziehungsweise die Tonträgerindustrie, wie es doch so schön heißt. Denn die Tonträger, nämlich die klassischen, das Vinyl, erlebt ja seit einigen Jahren einen unglaublichen Aufschwung. Inzwischen haben die ja die CD-Verkäufe überholt. Und wer kauft die? Natürlich Leute, die aus der Boomer-Generation stammen und mit Vinyl groß geworden sind. Aber noch viel mehr kaufen das die, die gerade gar nicht damit groß geworden sind, nämlich die Generation Z, 20-Jährige. Die bringen den Markt wieder nach oben. Und das Spannende daran, und da komme ich jetzt zur Polarisierung zurück, für jemanden, der 20 ist oder 25, gibt es im Moment nur noch zwei Abspielformate für seine Musik, nämlich Spotify auf der einen Seite, wo er alles zur Verfügung hat, wo genau der Punkt ist, den ich eben angesprochen habe. Niederschwelligkeit, auch ein gewisser Gamification-Aspekt, Überraschung, auch diese zeitweilige Belohnung, also dass er seine Playlisten bekommt und mal ist was dabei, mal eben auch nicht. Das hält ihn halt eben dran. Und auf der anderen Seite das krasse Gegenteil davon, eben das Vinyl, das er anfasst, wo er sich ganz bewusst zurücknehmen muss, wo er das ganz bewusst genießen muss, das einen physischen, haptischen Aspekt hat. Und dazwischen halt nichts mehr. Keine CDs, keine Songs, die mehr runtergeladen werden oder irgendwas. Das ist alles einfach weg. Es ist nur noch das ganz extreme Digitale auf Plattformökonomie basieren und das ganz extreme Manufaktumprinzip, das Vinyl, das Haptische, das Anfassbare. Das kann man gerade für ganz, ganz viele andere Bereiche, das sehen wir ja auch mit unserem Physics Research und das sieht auch Andreas Steine mit seinem Zukunftsinstitut Workshop, das kann man für ganz viele andere Bereiche eben auch gerade feststellen, dass es da diese krasse Zweiteilung gibt, einfach in diese beiden völlig gegensätzlichen Pole, die aber dieselbe Nutzerschaft anziehen.
Insofern wird die Zeit jetzt, die Post-Corona-Zeit, auch spannend. Da wird sich ja wahrscheinlich dann auch noch viel entwickeln und viel zeigen, oder?
Definitiv. Es steht eine Dekade des Umbruchs vor uns an. Viele neue Technologien werden in den Alltag hineingehen. Autonome Mobilität. Waymo ist mit seinem ersten regulären autonomen Roboter-Taxi-Service gestartet. Nuro ist eine Company, die autonom Waren, Medikamente, Pizza ausliefert in den USA. In Finnland haben wir den ersten regulären Drohnenlieferservice. Also es wird eine Dekade technologischer Durchbrüche sein, die jetzt in unseren Alltag hineinkommen werden. Das ist sehr spannend.
Also ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge machen mit euch, wenn sich die Verhältnisse hier wieder normalisiert haben. Dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tschüss und vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Arbeit von Oliver Heiden und Andreas Steinle, dann hören Sie gerne auch mal in Ihren Podcast Schöne Aussichten rein. Die Infos dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Die Zukunft, sie bleibt also spannend. Schalten Sie daher auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.